wie viel Materialität im Leben brauchen wir? Wo legen wir die Prio in unserer Gesellschaft? Was finanzieren wir, was finanzieren wir nicht? Wie legen wir die Weichen? Wie gestalten wir die Rahmenbedingungen? Und all das kann wahnsinnig stark und positiv von der Kultur- und Kreativwirtschaft geprägt werden.
Es geht darum, massiv die Attraktivität zu steigern von zirkulären Angeboten. Also die müssen erstrebenswert, begehrenswert sein, die müssen liebenswert sein, ich muss da mein Herz dran hängen können. Da spielt, finde ich, Kreativwirtschaft eine riesengroße Rolle drin.
Besonders wichtig ist es aber, dass eine einzelne Lösung von einem einzelnen Akteur, gebaut auf der Kompetenz und der Perspektive eines einzelnen Akteurs, nie so gut sein kann wie eine Lösung, die auf den verschiedenen Perspektiven beruht.
Also ich glaube, wir brauchen in der Wirtschaft viel mehr Mut, tatsächlich Zukunft auszuprobieren.
Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Salon Frufru, dem U-Podcast. Das U steht für das U-Institut und das wiederum ist eine der zentralen Anlaufstellen in Deutschland, wenn es um kreatives Unternehmerentum, Innovation und den dazugehörigen Creative Impact geht. In unserem U-Podcast diskutieren wir mit spannenden Persönlichkeiten und Expertinnen über Trendthemen und deren gesellschaftliche Relevanz, sowie über ihr eigenes unternehmerisches Tun und die Wirkung ihrer Arbeit. Mein Name ist Lynn Filou, Sie, Ihr. Ich arbeite im Creative Lab unseres Projektes Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes und ich bin sehr froh, dass ich mich heute mit zwei wunderbaren Gästinnen in den Salon Frufru einmieten darf. Der Name Salon Frufru für alle neuen Hörerinnen unter euch bezieht sich auf das Weinkabarett, das sich in den 1920er Jahren in den U-Institutsräumen befand. Heute in der Folge dreht sich alles rund um das Thema zirkuläres Wirtschaften in und mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Dabei geht es vor allem um Cross-Innovationen und Skalierungsmöglichkeiten. Dazu begrüße ich nun Dr. Marianne Kuhlmann und Florian Pfeffer. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Sehr gut. Bevor wir nun aber ins Thema einsteigen, möchte ich euch, Marianne und Florian, natürlich noch einmal vorstellen. Beide Gästinnen waren Teil der Jury im Innovationsformat Creative Lab 7 Kreislaufwirtschaft des Kompetenzzentrums. Darin halfen sie nicht nur im Februar 2024 aus 150 Ideen aus ganz Deutschland 5 Teams und ihre zirkulären Ideen auszuwählen, sondern sie haben das Projekt auch bis zum Finale Ende Juli begleitet. Außerdem ist Dr. Marianne Kuhlmann eine der ersten Ansprechpersonen, wenn es um zirkuläre Lösungen geht und darum, Brücken zwischen Gestalterinnen aus der Industrie und anderen Wirtschaftsakteurinnen zu bauen. Dafür hat sie den DoTank Circularity mitgegründet und leitet diesen seit 2018. Sie bringt jahrelange Erfahrungen aus unter anderem der Unternehmensberatung mit Fokus Nachhaltigkeit mit sich und auch ihre Doktorarbeit fokussiert die praktische Gestaltung der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft. Mit der Transformation? Allerdings besonders dann, wenn es um die Rolle von Designerin in einer veränderten digitalen Welt geht, kennt sich auch mein zweiter Gast Florian Pfeffer gut aus. Florian ist Unternehmer, Designer, Berater und Politiker. Er war 6 Jahre Professor für Kommunikationsdesign in Karlsruhe und 4 Jahre Landesvorstandssprecher der Grünen in Bremen. Hier bringt er seine Erfahrung als Mitgründer von E2E2 ein, einer digitalen Plattform und Shared Factory im Textil- und Modebereich, die den Produktionsprozess von Strickwaren automatisiert und nach einer On-Demand-Logik arbeitet. Ich freue mich nun sehr, dass wir heute aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema zirkuläres Wirtschaften schauen. Einerseits aus der Arbeit mit Großunternehmen und der Industrie und andererseits aus dem Gründungswinkel der Kultur- und Kreativwirtschaft. Toll, dass ihr beide da seid. Damit sind wir nun auch schon bei der ersten Frage des Podcasts. In Bezug auf die Namensgeschichte dieses starten wir mit einer Showfrage, mit der wir nochmal in euren Worten mehr von euch und eurer Arbeit kennenlernen wollen. Die Frage lautet, wenn ihr mit eurer Arbeit Teil einer Bühnenshow wärt, was für eine Art Show wäre das? Wie würde sie heißen? Und welche Rolle würdet ihr darin spielen? Marianne, möchtest du vielleicht beginnen?
Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und schöner Blickwinkel auf die Kreislaufwirtschaft. Ich hatte bei der Frage irgendwie direkt ein Zirkuszelt vor Augen und eine Akrobatikshow am Trapez, wo KünstlerInnen an verschiedenen Gestängen oder Schaukeln hängen und für sich selber Kunst machen. Aber natürlich, der große Showmoment ist, wenn die verschiedenen Akteurinnen quasi miteinander interagieren und quasi in Saltos durch die Luft fliegen und ganz stark darauf angewiesen sind natürlich, dass der andere, die andere, die Künstlerin wieder auffängt und dass das Kunstwerk daraus besteht, dass die verschiedenen Akrobatikelemente in einem wunderbaren gemeinsamen Kunstwerk einflussen.
Wow. Also ich bin spätestens jetzt im Salon Frufru richtig angekommen. Ich sehe es vor mir. Jetzt habe ich nur noch nicht rausgehört, welche Rolle du darin spielst.
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen die Frage von dem künstlerischen Setup, der Frage, wie können wir die Show aufeinander aufbauen, vielleicht auch hier und da das Netz und doppelten Boden spannen oder schauen, wie kann es gut funktionieren oder verschiedene Trainingseinheiten mit denen einüben.
Klingt toll. Florian, wie sieht deine Show aus?
Ja, ich musste da auch tatsächlich lange drüber nachdenken, weil ich noch nie darüber als eine Show nachgedacht habe. Aber wenn es eine wäre, dann würde sie auf alle Fälle schon mal gar nicht auf einer Bühne stattfinden, sondern wäre wahrscheinlich irgendwie eine riesengroße Produktion, die das Theater verlassen würde und da stattfinden würde, wo das echte Leben stattfindet. Also eigentlich so ein bisschen außerhalb der, weil es auch ein Theaterstück wäre, was tatsächlich versuchen würde, auf das Leben von Menschen tatsächlich Einfluss zu nehmen und quasi Teil davon zu sein, um das so zu sagen. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe so eine Show noch nie gesehen. Aber vielleicht ist ja Zeit, dass es mal jemand macht irgendwie. Dann würde ich da mich als Erster melden dafür.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Mit Machttheater in der Innenstadt quasi.
Genau, also ja. Und mit dem, vor allen Dingen mit dann dem Veränderungspotenzial. Du hast ja auch gefragt, wie die heißen würde, die Show. Mhm. Die würde heißen Whatever It Takes. Ich finde diesen Spruch irgendwie, der kommt ja eigentlich so ein bisschen aus der Finanzkrise, als sich damals der damalige Finanzminister hingestellt und gesagt, wir lösen das, Whatever It Takes. Das finde ich eigentlich ein total krasser gesellschaftlicher Auftrag. Der heute, glaube ich, aktueller ist als jemals zuvor. Deswegen finde ich das gut. Und meine Rolle wäre, ich wäre tatsächlich der Intendant. Also ich würde nicht auf dieser Nichtbühne stehen. Ich wäre nicht der Schauspieler. Ich würde dafür sorgen, dass alle, die an der Produktion beteiligt sind, ihren Job möglichst gut machen können.
Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten gleich eine neue Show gründen. Genau. Aber dafür sind wir nicht nur heute hier, sondern natürlich auch, um über zirkuläres Wirtschaften zu sprechen. Und ganz viel in euren Show-Inszenierungen war da schon drin. Es greift ineinander, die Gesellschaft muss mitgenommen werden und. Lasst uns einmal kurz einordnen, zirkuläres Wirtschaften, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft. Wann sprechen wir eigentlich von was und warum einigen wir uns vor allem auf die zirkuläre Wirtschaft? Ich schaue und spreche damit vor allem erst einmal dich an, Marianne.
Ich glaube, am Ende wollen wir sicher alle das Gleiche. Es ist aber so, dass im deutschen Sprachraum die Begriffe etwas unterschiedlich konnotiert sind und damit auch unterschiedliche Assoziationen auslösen oder auch unterschiedliche Rollenverständnisse haben. Der Kreislaufwirtschaftsbegriff ist in Deutschland sehr stark von der Gesetzgebung geprägt, dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und dabei ging es ganz explizit um den Umgang mit Abfällen. Auch heute ist es so, dass der Begriff Kreislaufwirtschaft mehr in Verbindung gebracht wird mit dem Umgang mit Abfällen, während der Begriff Circular Economy aus dem Englischen vielmehr dieses Ganzheitliche im Fokus hat. Also zu sagen, wir sprechen den ganzen Wertschöpfungskreislauf an. Es fängt mit Design an, mit der Frage, welche Produkte brauchen wir eigentlich? Und wenn wir die brauchen, wie designen wir die wir brauchen? Wie gehen wir mit den Produkten in der Nutzungsphase um? Wie können wir Materialien am Ende zurückführen? Und dabei geht es natürlich auch um den Umgang mit Abfall. Mein Bestreben ist schon auch ein bisschen, dass die Begriffe irgendwann das Gleiche meinen. Und wir sehen das auch, dass es erstmal auch unterschiedliche Communities sind, so ein bisschen aus der Abfallentsorgerwelt und der Circular Economy Welt, die aber auch jetzt immer stärker zusammenkommen. Deswegen auch meine Hoffnung ist, dass die Begriffe irgendwann das Gleiche meinen.
Ja, vielen Dank. Da ist schon eine kleine Vision mit drin. Jetzt wissen wir, was wir mit dem zirkulären Wirtschaften meinen. Florian, du hast in eigentlich zwei kultur- und kreativwirtschaftlichen Bereichen, also sowohl dem Textil- und Modebereich als auch dem Softwarebereich, ein Unternehmen gegründet. Und damit möchtest du auch die Logik in der Mode verändern. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was genau ihr macht, wie ihr das macht und ja, natürlich auch, inwieweit das zirkulär ist.
Mhm. Ja, das kann ich gerne machen. Also, was wir machen, wir haben eine Software entwickelt, die aus jeder, naja, beinahe jeder Strickmaschine auf der Welt, industriellen Strickmaschine, einen 3D-Drucker für Mode machen kann. Damit, um das vielleicht einfach so ein bisschen auf so einen einfachen Nenner zu bringen, spielt es eigentlich für uns keine Rolle mehr, ob jetzt von einem Entwurf 5.000 Stück produziert werden, das ist das, was bisher passiert, oder ob von 5.000 verschiedenen Produkten jeweils nur eines hergestellt wird. Das ist das, wo ich glaube, wir hin müssen, weil am Ende geht es darum, dass wir das produzieren, was wir tatsächlich brauchen und Überproduktion so gut wie es geht verhindern. Ich weiß nicht, ob man sie jemals so ganz eliminieren kann, aber in dem Moment, wo ich kleinere Stückzahlen schneller produzieren kann, kann ich natürlich meine Produktion viel näher an die tatsächliche Nachfrage bringen. Und da wären wir jetzt tatsächlich bei dem Stichwort Abfall. In der Modeindustrie ist es so, dass gibt's verschiedene Rechnungen. Nehmen wir den Mittelwert, ungefähr 30% von allem, was hergestellt wird, weltweit überhaupt nicht benutzt wird. Also es wird entweder nicht verkauft oder es wird gekauft und nicht benutzt, hängt einfach im Kleiderschrank. Und da sind wir dann bei dem Thema Müll. Das ist Müll, den wir in Länder, in Entwicklungsländer exportieren, was wir verbrennen. Weltweit wird jede Sekunde eine LKW-Ladung Textilien verbrannt. Mhm. Ich glaube, das ist was, was wir uns gar nicht mehr leisten können. So, da wollen wir ran mit dem Geschäftsmodell, was wir haben. Und das geht natürlich am Ende, also geht es auch darum, zirkulär zu wirtschaften. Das heißt, jedes Produkt findet natürlich irgendwann ein Ende von seiner Lebenszeit. Und dieses Wort Ende, das muss aus dieser ganzen Gleichung irgendwie raus. Es ist eben kein Ende, sondern die Frage ist, was passiert als nächstes damit? Und da sprechen wir über Materialien, also wenn ich jetzt an meinen Bereich denke, über Materialinnovationen, Materialien, die tatsächlich kreislauffähig sind, aber auch Entwürfe, die das schon eigentlich mitdenken. Was passiert als nächstes? Das ist die spannende Frage. Wie so ein Cliffhanger in einer Serie. Die Serie geht nie zu Ende. Ist wie die Lindenstraße. Hört nie auf. Immer die nächste Folge.
Vielen Dank, Florian. Jetzt hast du schon den Kreislauf oder das im Kreislauf bleiben angesprochen und die Nutzungsszenarien. Das ist eine gute Überleitung zu der nächsten Frage. Wenn ich jetzt eine Unternehmerin bin und ich bin Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft, das bedeutet, ich möchte ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen gründen, das einen kreativ-schöpferischen Kern hat. Ich möchte entweder ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Geschäftsmodell aufbauen. Und das Ganze soll am besten noch mit der wirtschaftlichen Aktivität einhergehen. Also ich möchte natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. So, jetzt bin ich ganz am Anfang dieser Idee und natürlich gerne auch aus deiner persönlichen Gründungsgeschichte schöpfend. Wie mache ich denn das jetzt, das Ganze zirkulär aufzubauen?
Ja, das ist jetzt die große Frage, ob man das so generell beantworten kann, weil es dann möglicherweise wirklich immer auf den Einzelfall, auf das einzelne Geschäftsmodell, die Branche, in der man arbeitet und so weiter ankommt. Da gibt es natürlich dann immer unterschiedliche Rahmenbedingungen, in die man da reinarbeitet. Das Erste ist immer, dass zu Beginn einer Produktentwicklung eben die Zirkularität mitgedacht werden soll. Aber das ist vielleicht fast ein bisschen banal, wenn ich sie nicht mitdenke, dann wird sie nicht stattfinden. Das ist irgendwie logisch. Ich glaube, was ich wichtig finde, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, und das haben wir in ganz vielen anderen Bereichen von Nachhaltigkeitsentwicklung auch. Das geht darum, massiv die Attraktivität zu steigern von zirkulären Angeboten. Also die müssen erstrebenswert, begehrenswert sein. Die müssen liebenswert sein. Ich muss da mein Herz dran hängen können. Da spielt, finde ich, Kreativwirtschaft eine riesengroße Rolle drin. Eben viele Recycling-Produkte sind ja irgendwie Downcycling. Also das am Ende kommt was ein bisschen nicht ganz Schlimmes, aber ein bisschen was Schlechteres raus, was es vorher war. Das ist nicht das Ziel der ganzen Veranstaltung. Und das andere ist, dass damit das angewendet werden kann, muss es profitabel sein. Also wir reden über Kreislaufwirtschaft. Mhm. Das bedeutet, ich muss ein Geschäftsmodell mitdenken. Und in dem Moment, wo Profitabilität mitgedacht ist in dem ganzen Setup, ist es natürlich was, was per se auch attraktiv wird für potenzielle Anwender, also für die, die es am Ende nutzen sollen, weil sie ein Nutzenversprechen darin haben. Und für etwas, was Menschen was nutzt, sind sie bereit, Geld auszugeben. Man kann immer so ein bisschen auch denken, ja, wir können nachhaltig werden, wenn wir den Kapitalismus abgeschafft haben. Ich fürchte nur, dass das zu lange dauert. Also wir haben die Zeit nicht dafür. Deswegen wäre für mich die interessante Frage, wie geht es eigentlich in dem Setup, was wir aktuell haben? Solche Sachen, also Idealismus ja, aber gepaart mit so einem Schuss von, ich will, dass das auch tatsächlich stattfindet.
Ja. Du hast gerade gefragt, wie geht das in dem aktuellen Setup? Und das wiederum bringt mich zu dir, Marianne. Denn gerade wenn wir über die Kultur- und Kreativwirtschaft sprechen und vielleicht auch, um das mal konkret zu machen, über die 5 Teams aus dem Creative Lab, dann sprechen wir auch oft über Cross-Innovation. Also das bedeutet, Kultur- und kreativwirtschaftliche AkteurInnen kommen zusammen mit zum Beispiel Bereichen aus der Industrie oder auch dem Mittelstand. Und dann passiert was. Dann wird zusammen an einer Mission gearbeitet und dann kommen eben Produkte raus, wie jetzt bei den 5 Teams waren das, der Farbstoff aus Pilzen, die Alternative zur Plastik aus Braunalgen. Wir haben einen Glasstoff, der aus 2 Abfallprodukten, unter anderem ungenutzten Tierknochen und Glasschleifschlamm, produziert wurde. Wir haben aber auch noch ein weiteres Unternehmen in der Textilindustrie oder auch der Messerbau und. So, aber jetzt habe ich die Cross-Innovation schon angesprochen und ich habe die Industrieplayerin schon angesprochen. Marianne, gerade aus deiner Erfahrung mit zirkulären Ideen und größeren Unternehmen und der Industrie, was können wir denn aus diesen Bereichen lernen und was kann vor allem auch die Kultur- und Kreativwirtschaft daraus lernen?
Ich glaube, 3 Punkte sind relevant, wenn wir schauen wollen, wie neue Ideen entstehen, aber auch in die Breite kommen können und umgesetzt werden können. Das erste Thema ist Innovation. Für etablierte Unternehmen ist es oft schwierig, disruptive Innovationen intern umzusetzen. Gerade wenn es neue Ideen sind, die unsicher sind in der Machbarkeit, unsicher in der Profitabilität sind, ist es schwierig, da intern Raum zu schaffen oder Resonanz zu schaffen oder Priorisierung zu schaffen, um das zu entwickeln. Und auch die Prozesse und Systeme und Kompetenzen passen meistens nicht zu der neuen Innovation. Und deswegen sehen wir ja auch in der Kreislaufwirtschaft, dass so viel Innovation aus Startups getrieben wird oder aus anderen Regionen, weil es einfacher ist, diese Dinge in einem freien Raum zu entwickeln. Gleichzeitig ist es natürlich aber so, dass der Impact kommt ja von einer guten Idee gepaart mit der Skalierung. Also eine super Idee, die niemand mehr wendet, hat keinen Impact. Und deswegen brauchen wir diese Skalierung. Und das ist für ein Startup dann wieder schwierig, das notwendige Geld zu bekommen. Oder, Florian hat es ja auch angesprochen, wir reden von Wirtschaft. Also da geht es um industrielle Großprozesse, die verändert werden müssen. Oder es muss in eine industrielle Produktion auch überführt werden, damit es in der Masse, jetzt zum Beispiel die neuen Stoffe, produziert werden können, damit sie auch einen signifikanten Marktanteil bekommen. Und da sind dann die etablierten Unternehmen natürlich wieder im Vorteil, die mehr Geld und halt auch die Produktionsanlagen besitzen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass diese beiden Welten zusammenkommen. Besonders wichtig ist es aber, dass eine einzelne Lösung von einem einzelnen Akteur, gebaut auf der Kompetenz und der Perspektive eines einzelnen Akteurs, nie so gut sein kann wie eine Lösung, die auf den verschiedenen Perspektiven beruht. Und das gilt zwar generell, aber in der Kreislaufwirtschaft ist es besonders wichtig, denn wir gucken uns ja Materialströme an und nicht einzelne Innovationen. Das heißt, es ist immer die Frage, welchen Beitrag liefert die eine Idee zum Materialstrom im Allgemeinen? Und dabei ist es wichtig, dass halt das ganze System ineinander greift. Und als also Beispiel kompostierbares Plastik, ne? Mhm. Ist eine valide Materialalternative. Und dann muss man überlegen, okay, wo sind die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, wo das einen fossilen Stoff ersetzen kann, mit den gleichen, also was sind in diesen Anwendungsbereichen die notwendigen Fähigkeiten, die so ein Stoff haben muss, Stichwort Produktschutz, Transportschutz etc. Aber auch, wie passt eigentlich meine Lösung in ein Gesamtsystem? Also eine Verpackung, die quasi dann als Störstoff in anderen Strömen landet, ist auch nicht zielführend. Und da ist halt genau das Interessante, diese verschiedenen Kompetenzen zusammenzuführen. Und das eine ist zu überlegen, wie können wir smarte Lösungen entwickeln mit dem ganzen Wissen, wie der Kreislauf funktioniert und auch natürlich nicht einfach das System hinzunehmen, wie es ist, sondern auch zu überlegen, wie können wir alle verschiedenen Perspektiven gemeinsam bündeln, um dann zu überlegen, wie kann das System der Zukunft aussehen und dann so eine Abwägungsentscheidung treffen zwischen, was ist mein Nordstern, wo soll das die Reise hingehen und was kann ich heute umsetzen und wo kann es heute sinnvolle Anforderungen geben. Und um da wirklich kluge Lösungen zu finden, braucht es die Perspektiven, das Wissen um dieses gesamte System. Und das ist auch das, was es viel ging im Creative Lab, diese Perspektiven zusammenzubringen.
Ich kann da mal kurz einhaken. Ich finde es total spannend, was du gerade sagst. Und es passt auch wunderbar eigentlich ein bisschen zu dem Bild mit dem Zirkus und den Artisten, der eine, der springt, der muss ja von jemandem aufgefangen werden, sonst funktioniert es am Ende nicht. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen auch die Frage nach so Skills, also was für Fähigkeiten müssen wir eigentlich mitbringen oder neu erwerben. Und ich glaube, dass so die Wirtschaft auch einen ganz anderen Level eigentlich erreichen muss von Kooperationsfähigkeit und Kooperationswillen in so einer Kreislaufwirtschaft, weil das wird nicht ein Unternehmen geben, was eine Lösung anbietet in einem bestimmten Bereich, die dann funktioniert, sondern es werden das Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Akteuren sein, die zusammen diese Lösung produzieren. Finde ich dann auch nochmal spannend, vielleicht als so eine Art Wandel, den man im Kopf hinbekommen muss, also auch im Kopf von jemandem, der ein Unternehmen leitet, dazu in der Lage zu sein.
Es ist auch sehr spannend, weil wir auch ganz, ganz viele so Kooperationen sehen entlang von Wertschöpfungsketten. Wir versuchen ja auch aktiv diese mitzugestalten. Ne? Also jetzt gerade auch so zum Stichwort Design for Circularity. Also was heißt denn das? Übersetzt Design for Repair, Design for Recycling und Recovery. Das heißt ja aber auch nicht nur theoretisch, sondern im besten Fall weiß ich, wie Reparatur im skalierten Maß von meinem Produkt passiert und ich weiß, wie Recycling funktioniert. Deswegen machen wir zum Beispiel auch ab und zu so Ausflüge, wo wir Recycler besuchen und Produkthersteller mitnehmen, damit die verstehen und selber sehen können, okay, was passiert eigentlich mit meinem Produkt End of Life und dieses Wissen dann einbringen können in die Designphase.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir auf der einen Seite schon über die jeweiligen Ökosysteme und die Verantwortung der Stakeholderin darin gesprochen und gleichzeitig auch über die Skalierung von kulturen kreativwirtschaftlichen Unternehmungen. Jetzt lasst uns das beides nochmal zusammenpuzzeln und ganz konkret machen, nämlich am Beispiel der 5 Teams aus dem Creative Lab beziehungsweise ihrer innovativen Ansätze im zirkulären Wirtschaften. Was würdet ihr denn jetzt diesen Teams nach 4 Monaten Prototyping und nachdem sie ihre Ideen in dem Bausektor, in der Textilindustrie oder auch im Produktdesign entwickelt haben. Was würdet ihr diesen Teams jetzt raten?
Ja, also ich glaube, die brauchen Partner, die denen dabei helfen. Also das alles auf der Schulter von einem Startup abzuladen oder ist natürlich, ich glaube, da werden sich, wenn wir das machen, dann werden sich ganz viele Hoffnungen nicht erfüllen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass, um in dem Bild vorhin von Marianne auch zu bleiben, wer ist denn der Nächste in dieser Kette und wer fängt die dann auf, wenn die springen? Und dann wäre ich beim Thema Mut. Also ich glaube, wir brauchen in der Wirtschaft viel mehr Mut, tatsächlich Zukunft auszuprobieren, um heute eigentlich, also du hast ja das Thema Zeit angesprochen. Wir müssen ja jetzt sofort anfangen, die Dinge zu verändern, auch wenn wir noch nicht wissen ganz genau, wie das dann am Ende ausgehen kann. Aber das ist für mich auch mit ein Grund, warum ich Unternehmer geworden bin, weil ich diesen Mut mitzubringen, tatsächlich mal Banalität, um andere Wege auszuprobieren. Und da sehe ich aber tatsächlich ein Manko. Mehr vielleicht noch hier in Europa als in den USA oder in so angelsächsischen Räumen, wo ich mir einfach wünschen würde, also wenn ich jetzt zwei Wünsche frei hätte, würde ich mir sagen, ich wünsche mir da viel, viel mehr Mut. Und nicht, weil das ein Selbstzweck ist, sondern weil wir sonst das Ziel nicht erreichen werden. Man kann es in der Autoindustrie ganz gut sehen. Die haben viel zu lange politische Rahmenbedingungen, unter politischen Rahmenbedingungen, aber auch aus einer eigenen Haltung raus, versucht, Geschäftsmodelle zu verlängern, von denen damals schon klar war, dass sie in 10 Jahren nicht mehr existieren werden. Und dann steht man irgendwann so ein bisschen doof da. Also ich glaube, das ist eben kein Selbstzweck, sondern das hat was damit zu tun, zukunftsfähig zu werden.
Mhm. Vielen Dank. Bei dir ist es der Mut, den du Unternehmerin mitgeben würdest. Marianne, wie ist das bei dir? Was würdest du dir wünschen, welche Hürde würdest du abbauen, dass mehr solcher Unternehmerinnen in die Zukunft und in die Skalierung gehen können?
Ich glaube, es braucht unterschiedliche Sachen auf unterschiedlichen Seiten. Für die Unternehmerin, klar, Mut und eine offene Neugier, den eigenen Kreislauf wirklich kennenzulernen. Also zu überlegen, welche Rolle spiele ich eigentlich in dem Materialstrom, den ich verändern möchte und sich den wirklich Schritt für Schritt anzuschauen. Also zu einem Verarbeiter zu gehen, zu einem Recycler zu gehen und sich mit verschiedenen Akteuren vorne und hinten und im Kreis zu unterhalten. Und dabei nicht normativ zu sein und zu sagen, Plastik ist scheiße, sondern einmal zu verstehen, wirklich, wie ist die Lösung, was braucht es. Und das ist halt diese Abwägungssache. Ich bezeichne mich gerne als idealistische Pragmatikerin oder pragmatische Idealistin. Also diese auch das zu überlegen, so, also ne, wie mit diesem Nordstein und dieser zu verstehen, wie kann ich das System eigentlich verändern oder welche Aktivitäten könnte ich da tun, Lobbying oder Partnerschaften oder so, und was kann ich heute tun, ganz konkret mit meiner Lösung. Auch vor dem Hintergrund, dass ich ja ein Startup bin, was auch Geld verdienen muss. Also was macht heute Sinn, was macht morgen Sinn und wie komme ich dahin? Also es macht ja auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, okay, wir haben ein veraltetes System mit abgeschriebenen Anlagen aus den 80er Jahren, darauf optimiere ich jetzt meine Lösung. Also langfristig gesehen brauchen wir vielleicht ein anderes System, aber kurzfristig gesehen muss ich auch verstehen, was macht jetzt gerade Sinn. Genau, und da also offen und neutral und auch ohne Kontaktscheu quasi reinzugehen und sich wirklich mit den verschiedenen Stakeholdern, ihren Perspektiven und auch Realitäten und auch Nöten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir gemeinsam eine Lösung gestalten wollen.
Vielen Dank, Marianne. Jetzt hast du schon das gesamte Ökosystem einmal angesprochen und wie die Akteurinnen auch zusammenkommen müssen, damit so ein Produkt auch im Kreislauf wirklich bleibt.
Stichwort gemeinsam Lösung entwickeln oder gemeinsam zirkulär wirtschaften. Neben den Unternehmerinnen, die hinter der Dienstleistung oder dem Produkt stehen, sind natürlich auch auf der anderen Seite die Anwenderinnen und Verbraucherinnen wichtig, damit das Ganze auch wirklich im Kreislauf bleibt. Eine spannende Frage darin ist jetzt also, wie können die Verbraucherinnen dazu bewegt werden, naja, in dem Falle das zu tun, was sie tun sollten? Welche Potenziale seht ihr, wenn es um diese Bewusstseinsveränderung geht und das Vorhaben, die Verbraucherinnen im zirkulären Wirtschaften mitzunehmen? Kommt an der Stelle vielleicht auch der Designbranche eine besonders wichtige Rolle zu?
Ich hatte das, glaube ich, ganz am Anfang schon mal in den Raum gestellt, die Attraktivität von Produkten, Lösungen, Dienstleistungen, was auch immer das ist, das sind ja nicht auch immer nur Materialien, das geht ja auch um viele andere Themen, die nach oben gehen muss, damit Dinge benutzt werden. Und Attraktivität hat viele Dimensionen. Ne? Das kann eine ästhetische Qualität sein, die was hat, eine emotionale Qualität. Da gehören aber auch so Dinge wie Preis dazu. Also wenn wir, sag ich mal, kreislauffähige Produkte machen, die aber einfach das Doppelte von dem gängigen Marktpreis eines Vergleichsprodukts kosten, dann kann man sich von VerbraucherInnen total viel wünschen, was sie eigentlich machen sollen. Die machen dummerweise nie, was sie machen sollen. Die machen immer das, was sie machen wollen. Das ist total bescheuert. Und es hilft auch nicht, das ist eine Erfahrung, die ich so mitgenommen habe aus meiner politischen Tätigkeit mit so einem edukativen Gedanken eigentlich dauernd in so einen Markt reinzugehen. Hm. Wir müssen bessere Lösungen schaffen. Das ist die Aufgabe. Die müssen einfach gut sein. Und wenn die das nicht sind und wir dann von Leuten verlangen, ja, benutze ich aber trotzdem, weil es ist halt vernünftig und nur so können wir den Klimawandel verhindern. Ich glaube, dass wir die Ziellinie nicht rechtzeitig überschreiten werden. Das wird so nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen bessere Produkte, bessere Lösungen und dann kann es auch funktionieren. Und da ist natürlich die Aufgabe von der Kreativwirtschaft ganz stark, da mit dafür zu helfen, dass das funktionieren kann, dass Dinge besser werden, als sie bisher sind. Mhm.
Vielen Dank. Genau da sehen wir natürlich auch die Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft, denn besonders in der Kreislaufwirtschaft nimmt sie eigentlich 3 Ebenen ein. Also sie ist sowohl selber Anwenderin, denn viele der über 90% an KleinstunternehmerInnen und Solo-Selbstständigen der Branche haben schon unfassbar viele Lösungsansätze konzipiert und auf den Markt gebracht. Und da fehlt es jetzt vielleicht an dem zweiten Schritt auch der politischen Unterstützung, diese in die Breite zu bringen. Genau, und in den 2 weiteren Rollen ist die Kultur- und Kreativwirtschaft in unserem Auge auch die Enablerin, also dass sie alleine durch die Designmethodiken andere Bereiche dazu bringt, zirkulär denken und handeln zu können. Und an dritter Stelle, um das vollständig zu machen, ist sie auch Multiplikatorin. Da spreche ich wieder die Cross-Innovation an zwischen der Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Bereichen. Marianne, aber du hast noch was zu sagen zu dem Thema.
Ich kann auf jeden Fall Florian sehr beipflichten. Ich glaube, Lösungen, die anfangen mit der Verbraucher muss oder sollte, die werden nicht skalieren, weil das kennen wir ja auch von uns selber. Also eine Lösung, die darauf abzielt, dass ich jeden Tag meinen Schweinehund überwinden muss, das wird nichts. Und abgesehen davon ist es auch eine Überforderung des Verbrauchers oder der Verbraucherin. Also ich habe mich in meiner ganzen Promotion mit dem Thema Circular Economy beschäftigt und trotzdem wäre ich überfordert, bei jedem einzelnen Produkt, was ich täglich verwende, eine fundierte Sachentscheidung zu treffen, was jetzt die nachhaltigere Alternative ist. Das ist aber auch, ich glaube, ein grundsätzlich auch gesellschaftlich falscher Ansatz, weil der Verbraucher sollte nicht verantwortlich gemacht werden für ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern wir müssen das System so designen, dass, genau wie Florian sagt, der Verbraucher, die Verbraucherin einfach genau das tut, was sie möchte und damit intuitiv das Richtige tut. Und das bedeutet, dass die Verantwortung bei den Produzenten liegt und bei der Politik, die den Rahmen macht. Und natürlich ist da die Nähe zum Verbraucher, zur Verbraucherin und das Design-Element ein total starker Faktor, wo die Kultur- und Kreativwirtschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann, ganz stark an den Bedürfnissen der Menschen neue Lösungen zu entwickeln. Und aus meiner Perspektive gibt es noch einen ganz großen Hebel, nämlich das Bewusstmachen um das Thema. Denn auch wenn ich nicht mit dem Geldbeutel nur quasi entscheiden kann, und das ist sicherlich ein wichtiger Signaling-Effekt, den die Wirtschaft durchaus auch wahrnimmt, ist das ganz, ganz Wichtige, dass wir nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern ein Gesellschaftssystem neu kreieren. Und am Ende entscheiden wir ja auch als Gesellschaft und wir definieren als Gesellschaft zusammen, was gutes Leben bedeutet. Das heißt, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der Aufmerksamkeit braucht, der die Gesellschaft mitnehmen muss, der alle Menschen mitnehmen muss, damit wir im Gesellschaftsvertrag überlegen, wie viel Materialität im Leben brauchen wir, wo legen wir die Prio in unserer Gesellschaft, was finanzieren wir, was finanzieren wir nicht, wie legen wir die Weichen, wie gestalten wir die Rahmenbedingungen. Und all das kann wahnsinnig stark und positiv von der Kultur- und Kreativwirtschaft geprägt werden.
Vielen Dank, Marianne. Das war ein wundervolles, schon fast Schlusswort. Und mit diesem Appell dahin, dass zirkuläres Wirtschaften eine Haltungsfrage ist, eine Werteorientierung, sind wir fast am Ende. Eine Frage möchte ich euch aber natürlich noch stellen, auch um hier die Rahmung zu euren Shows wieder vom Anfang herzustellen. Und zwar zur Erinnerung, wir hatten einmal diese wunderbare Zirkusshow, wo die ganzen Akteurinnen hin und her wirbeln und ineinander greifen und auf der anderen Seite die Show, die inmitten der Gesellschaft stattfindet und die Leute mitnimmt. Da steckt auch schon ein bisschen Antwort drin, denn die Frage, die ich euch jetzt stellen möchte, ist, wie wünscht ihr euch, dass das Publikum reagiert? Was soll es mitnehmen aus euren Shows?
Soll ich mal anfangen, Marianne? Du hattest vorhin die, die Vorlage gegeben. Ich wünsche mir dann, dass die eigentlich selber Mitspieler werden. Also das wäre das so, was ich mir dann vorstellen würde, dass auch man aus dieser Position des Zuschauens eigentlich rauskommt und selber Akteur wird. Das würde ich mir wünschen.
Sehr schön. Marianne, wie geht's bei deiner Show?
Bei meiner Show? Ich freue mich in jedem Fall, wenn es viel Applaus gibt und wenn es vor allem diese Energie im Raum geht, diese Inspiration, die aufs Publikum mit übergeht, dass die Leute sich unterhalten, wenn sie rausgehen und voller Tatendrang sind und von der Show mitnehmen, diese Erkenntnis, dass die Kunst und das Kunstwerk daraus besteht, dass die einzelnen künstlerischen Beiträge der einzelnen Akteure dann perfekt sind, wenn sie ineinander greifen, wenn sie aufeinander aufbauen und Harmonie im Ganzen schaffen.
Vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt von euren Shows und von dem Gespräch. Und das Ganze ist natürlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausblick aus dem, was wir in den letzten Monaten unter anderem gemeinsam im Creative Lab auch gemacht haben. Und wenn ihr, liebe Zuhörerin, noch mehr von den beiden erfahren wollt, von Marianne und Florian, aber auch von dem Projekt oder von wie Kultur und Kreativwirtschaft die Kreislaufwirtschaft beeinflusst, dann schaut gerne auf unserer Seite vorbei, kreativbund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr heute hier mit uns ins Gespräch gegangen seid.
Danke. Danke an euch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.